anderen Ländern und so weiter. Ganz stark ist die Verbindung sicherlich auch zu den niederländischen Hackern, die sich früher um die Zeitschrift Hektik in Amsterdam gruppiert haben. Die Zeitschrift gibt es nicht mehr, aber die Leute sind natürlich noch da und sind weiterhin aktiv. In der letzten Zeit habe ich das Gefühl, dass das alles sehr, sehr viel mehr wird und dass unter anderem auch der CCC-Kongress immer internationaler besucht wird. Und das freut mich eigentlich sehr. Also ich glaube auch, dass wir da eigentlich am meisten von lernen können. Und so ein Anspruch, das alles nur in nationalen Grenzen oder sowas zu haben, den gab es eigentlich noch nie. Der CCC hat eigentlich auch nicht ohne Grund in seiner Präambel die Definition von sich selber, dass er eine galaktische Gemeinschaft von Lebewesen ist.
Wenn du meinst, es wird in letzter Zeit immer mehr mit anderen Hackern aus anderen Staaten Kontakt zu haben, du meinst dann, dass der CCC nach 25 Jahren auch immer noch einfach weiter wächst und gedeiht?
Denke ich auch, ja. Also er wächst und gedeiht. Und
hat auch noch seine Existenzgrundlage.
Er hat auf jeden Fall noch eine gewisse Existenzberechtigung. Was ich halt sehe, ist, dass es natürlich auch Hacker in anderen Ländern gibt. Aber so etwas, was sich über 25 Jahre kontinuierlich aufgebaut hat, das gibt es eigentlich nirgendwo sonst auf der Welt.
Sie werden weiter versuchen, die ahnungslose Bevölkerung vor dem Überwachungsstaat zu bewahren.
Also der Chaos Computer Club hat sie auf jeden Fall noch lange nicht überlebt, sondern ist eigentlich am Wachsen und Gedeihen.
Ja, soweit der Bericht von Vera von Radio Dreiecksland zum 25-jährigen Jubiläum vom Chaos Computer Club. Und wir haben auch ganz gespannt zugehört bei dem Beitrag, weil für uns, die auch schon ein paar Jahre in Berührung mit dem Chaos Computer Club sind, war das jetzt nochmal so eine kleine Retrospektive und wir wollten irgendwie mal schauen, was wir selber irgendwie noch als Erfahrung bringen können. Zum Beispiel haben wir überlegt, wo waren denn unsere eigenen ersten Berührungspunkte mit dem CCC? Und da ist mir eingefallen, dass ich Mitte der 80er Jahre, als ich schon so meinen ersten Homecomputer hatte, meine Mutter ins Kaufhaus geschickt habe und gesagt, Mama, ich will zu Weihnachten die Hackerbibel haben. Und meine Mutter wurde von dem Verkäufer ganz doof angeguckt und meinte nur, was haben wir nicht? Das waren noch so die Zeiten, als bei Karstadt zum Beispiel die ganzen C64 rumstanden und das auch zentraler Anlaufpunkt war für die ganzen kleinen Computerspieler, die praktisch bei Karstadt ihre Programme getauscht haben und Spiele getauscht haben, ohne sie kaufen zu müssen. Und da war, glaube ich, die Assoziation CCC und Hacker auf jeden Fall noch was ganz Negatives. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. In dem Bericht kam das ja auch so ein bisschen vor, dass das immer noch so ein bisschen anrüchig ist. Ja, ich weiß nicht, was waren eure ersten Erfahrungen?
Ist an? Moment. Okay. Ja, bei mir war der Umweg oder der Einstieg auch über die Hackerbibel. Ich bin 1990 regelmäßig in die Stadtbibliothek Rheine gegangen und da gab es ein Regal, was sich ausschließlich mit Computern beschäftigte, wo vielleicht 100 Bücher drin standen und ich bin einfach links oben angefangen und habe mich noch rechts unten durchgelesen, weil das ungefähr auch der Zeitpunkt war, wo ich versucht habe, neben dem Spielen mich vernünftig mit Rechnern auseinanderzusetzen und die Hackerbibel fiel da angenehm durch ihre Buntheit und komischen bzw. sehr lustigen Geschichten auf und das war so der erste Kontakt und regelmäßig wurde der CCC auch in diversen Diskettenmagazinen erwähnt, die auf dem Amiga so gespreadet und getauscht wurden und die hatten da durchaus auch nette Geschichten drin.
Ja, ich bin relativ spät auf den CCC aufmerksam geworden, eigentlich erst nachdem ich nach Hamburg gezogen war. Ich hatte vorher ja auch nicht so viel Computererfahrung und in dem Sinne hatte ich da gehört, weil das ist ja sozusagen hier der erste Verein, war ja, obwohl wir gehört haben, dass es in Berlin die Gründung war, war ja der erste Vereinssitz hier in Hamburg. Da ist auch, glaube ich, immer noch der Hauptsitz vom CCC e.V., wenn man nachher noch auf die Erfahrkreise zu sprechen kommen. Aber ich habe mich da nie, in Mitte 90ern, eigentlich dachte ich mich nicht hingetraut, weil ich dachte, die sind alle wahrscheinlich so voodoo-mäßig gut, dass man so als jemand, der gerade anfängt mit Rechnern irgendwas zu machen, da irgendwie sich besser nicht irgendwie blicken lässt. Das war aber gar nicht so, weil wir beide waren ja schon mal irgendwie, wann war das, 96? Also 96. Zu den Vorreitern der Kongresse, die jetzt in Berlin stattfinden, waren die früher nämlich hier in Hamburg im Eidelstädter Bürgerhaus. Und da waren wir 96 und haben die da mal besucht und das war meine erste Erfahrung, also ganz ohne Hackerbibel und solche Sachen. Und das war aber ganz interessant, weil man viele Leute kennengelernt hat, die man irgendwie nett fragen konnte, die verschiedene Projekte vorgestellt haben. Also eigentlich das Gleiche, was in einer viel größeren Dimension jetzt in Berlin stattfindet. Und auch wenn wir jetzt gerade da jetzt auf Hamburg beziehen, das kann man inzwischen sagen, dass es gibt eine Menge kleine, das nennt sich, glaube ich, diese Erfa-Kreise, also das ist sozusagen, die sind involviert, die gehören auch zum CCC, das sind sozusagen, ja, was weiß ich, bei Hells Angels würde man sagen, Local Chapters. Und ich glaube, also, wenn man sich die Liste mal auf der Homepage vom CCC anguckt, irgendwie, ja, also dann, das wächst und wächst wirklich, also da würde ich sogar auch sagen, dass ich immer noch denke, dass der CCC eine sehr wichtige Rolle und eine immer wichtigere Rolle spielen wird, weil die Technisierung sich immer weiter irgendwie durchsetzt in alle Bereiche und es dann schon wichtig ist, auch Anlaufstellen zu haben, wo man einfach auch mal Fragen stellen kann, wo man einfach, wenn man was weiß, dass es irgendwie merkwürdig findet, irgendwie da bekannt tun kann. Und da kann man eigentlich jetzt auch mal ganz klar auch sagen, irgendwie das kam in der Sendung nicht vor, der CCC ist, das waren ja jetzt wirklich so Highlights. Also man muss wirklich sagen, ich fand das eine sehr schön produzierte Sendung oder Beitrag, den wir hier gespielt haben. Aber da passiert noch viel mehr beim CCC. Also das, da finden wöchentliche Treffen statt und es gibt aber auch für die Nichtmitglieder oder nicht die intern da so involviert sind, ja auch verschiedene Sachen. Zum Beispiel, da gibt es einmal jährlich den Kongress in Berlin inzwischen. Dann gibt es ja immer alle 4 Jahre, hoffentlich bleibt das auch so, ein schönes Campen mit Rechnern, was mich immer wieder wahnsinnig begeistert. Und es gibt aber auch sowas wie Open Chaos in verschiedenen Erfa-Kreisen. Da kannst du ein bisschen was erzählen, weil du da schon mal teilgenommen hast, als du eine kleine Exkursion nach Köln gemacht hast.
Ja, ich habe eine Zeit lang immer das Open Chaos besucht, bei den netten, freundlichen Menschen vom C4, praktisch Chaos Computer Club Cologne. Und die haben dann einmal im Monat immer so eine Veranstaltung, wo ein allgemeines Thema vorgegeben wird. Meistens ein Redner, der so ein Thema irgendwie vorstellt und dann ist allgemeines Besprechen davon, Rückfragen, ähnlichen. Das ist immer sehr interessant, war ich immer sehr gerne. Unter anderem war dann mindestens einmal im Jahr im Rahmen dieses Open Chaos von denen die Vorstellung der ganzen Computerdemos. Na, es gibt ja so ein, ähnlich wie bei dem Lockpicking, der im Beitrag erwähnt wurde, so eine ganze Subkultur von Leuten, die sich mit so Mini-Grafik- und Leistungsdemos auf Rechnern beschäftigen. Und wurde im Rahmen des Open Chaos auch mal jede Menge kleine grafisches Eye-Candy gezeigt. Na, einfach Sachen, wo man sich dran erfreuen konnte, was der Computer alles kann. Eine Veranstaltung, die mir auch noch besonders in Erinnerung geblieben ist, die auch, glaube ich, da eben nicht erwähnt wurde, war die in Düsseldorf, die Demo gegen Internetzensur, weil in NRW das Internet zensiert wird. Na, alle großen Provider wurden da praktisch gezwungen, bestimmte Websites durch Namensauflösung im Domain Name System nicht mehr zuzulassen. Das heißt, da wurden praktisch staatliche Zensur ausgeführt. Und da gab es einmal eine Demo mit, ich glaube, so 200 Teilnehmern, einmal durch die Düsseldorfer Innenstadt. Und das fand ich auch sehr interessant.
Vor allem ein sehr gut technisches Mittel, um bestimmte Inhalte im Internet zu unterbinden.
Ja, derjenige, das weiß, der weiß, dass irgendwie Domain Name System ist redundant ausgelegt und nur weil die Bezirksregierung Düsseldorf meint, da müssen sie was zensieren, gibt es natürlich Wege drumherum. Die sind sehr einfach sogar. Was ich auch ganz interessant fand in dem Beitrag eben, da wurde ja nicht so sehr auf Gut und Böse drauf eingegangen. Es wurde natürlich irgendwie so sehr halbseidene Aktionen wie das Einbrechen in Rechnernetzwerke erwähnt, unter anderem der sogenannte NASA-Hack. Aber Der Begriff Hacker war eine Zeit lang irgendwie sehr umstritten. Vor allen Dingen wurde immer von den Leuten gesagt, so ja, bitte benutzt das Wort Hacker für illegale Sachen nicht. Das ist dann Cracking. Während dann die Spiele-Cracker wieder gesagt haben, ja, Cracking, das ist natürlich kein Cracking, wenn man einbricht, weil wenn man Spiele, den Kopierschutz von Spielen bricht, das ist dann Cracking. Also es gibt da auch eine gewisse Begriffsverwirrung. Und ich glaube, so feste Begriffe sind eh immer im Fluss.
Wobei, also ich würde jetzt schon sagen, dass man also als ein bisschen jemand, der in der Materie irgendwie involviert ist, schon versucht, den Begriff Hacker irgendwie aus diesem negativen Image erstmal rauszuholen, also den davon zu neutralisieren. Weil ich glaube, dass die Problematik immer noch gerade in den Medien von Leuten, die halt nicht so bewandert sind und einfach gern Agenturmeldungen weiter abschreiben oder so, gern diesen Begriff benutzen, irgendwie, wenn es zum Beispiel um Kreditkartendiebstahl geht oder wenn es um Abgreifen von anderen Informationen, um Verteilen von Viren geht. Und eigentlich sozusagen versucht man ja schon aus den sozusagen in technischen Kreisen, involvierten Kreisen irgendwie sozusagen zu sagen, dass der Hacker-Begriff erstmal gar nicht irgendwie gewertet werden kann, ob das jetzt irgendwie im Positiven oder im Negativen, sondern einfach jemand ist, der Technik benutzt und nicht in dem Sinne, wie es gedacht ist, sondern sich Systeme anguckt, wie er sie sonst irgendwie benutzen kann, der sich einfach dafür interessiert, der einfach irgendwie mit rumspielt und Modifikationen teilweise vornimmt, um irgendwie mehr aus dem System rauszuholen. Und
ich denke mal eh, dass so Subkulturen ganz eigene Auffassungen von Begriffen haben. Willem, du warst ja sicherlich auch, dass der Begriff Heavy Metal zum Beispiel auch gern von Medien benutzt wird, um eine bestimmte Art von Musik zu beschreiben. Und wenn du da irgendwie dann den eigentlichen Fan mit konfrontierst, dann sagt er, wie, ich höre doch kein Heavy Metal, ich höre Black Metal oder Power Metal. Und das ist dann halt in der Szene wird das dann irgendwie immer noch ganz anders gesehen. Nochmal zurück zu dem Begriff Hacking. Da finde ich zum Beispiel, dass White Hats und Black Hats eigentlich die Moral und die Bewertung, moralische Bewertung von Aktionen beschreiben sollen, eigentlich viel genauer. Da gibt es dann halt White Hats, Grey Hats und Black Hats. Die Black Hats sind die, die nur zerstören wollen oder das für kommerzielle Zwecke ausnutzen wollen.
Genau, aber das bestätigt ja eigentlich nur das, weil dass wir das verlagern, dass wir sagen, Hacker, es hat nichts mit so einem, wie du die Technik einsetzt, sondern erstmal, dass du überhaupt Interesse daran hast, dir irgendwie tiefgründiger das anzugucken. Ich würde sagen, also jeder, der etwas breiteren Horizont hat, der würde sich wahrscheinlich als Greyhead bezeichnen, weil alles andere ist, ich meine, keiner sagt, ich bin der Moralapostel oder ich bin der verwerflichste Sumpfgott oder was weiß ich. Da sind wir uns auch gar nicht. Ich glaube, ihr hört gerade nochmal, um klar zu machen, was ihr eigentlich gerade hört. Ihr hört den Nerdalert auf dem FSK. Und wir haben heute noch einen zweiten Beitrag, den wir euch gleich bringen würden. Der ist ein bisschen kürzer. Doch vorher spielen wir nochmal ein bisschen Musik. Und das geht nämlich jetzt ab. Du musst auch mal den Regler hochziehen. Ich kann doch nicht alles alleine machen hier.
We'll be right back.
Das letzte Stück war meine Hommage an die Datasette und für die zu spät geborenen an das Modem. Und wir haben gehört, zunächst war das Serge Batman mit Bat-Track 1 und dann kam D-Jet mit Submarine Story. Und nun übergebe ich
an mich. Ja, wir haben jetzt noch ein Feature, und zwar ein 20-minütiges Stück, wo es um die Wizard of Oz geht. Na, das ist nicht dieses Musical, Fantasy-Musical, wo es da geht. Na, da steht nämlich Oz für Operating System. Und die findet zum vierten Mal ab morgen in Berlin statt. Dort geht es letztendlich um Computer, Internet, PCs und Open Source und ganz großes Spektrum. Es treten ganz viele Sprecher, internationale Koryphäen dazu auf. Das Interview hat Markus Beckedahl von netzpolitik.org gemacht mit Volker Grasmuck. Volker Grasmuck ist einer der Initiatoren und Veranstalter der Wizard of Oz. Und man kennt ihn vielleicht auch von dem Buch Freie Software zwischen Privat- und Gemeineigentum, was bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen ist. Ein sehr interessantes Buch, wer sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt hat. Das kann man sich für ganz wenig Geld, für zwei Euro oder umsonst.
Also früher konnte man sich bei der Bundeszentrale für politische Bildung 5 Bücher pro Jahr besorgen, umsonst.
Ach was.
Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damit habe ich mein ganzes Bücherregal aufgebaut. Nee, das stimmt jetzt nicht. Aber ich wollte auch ganz kurz, also Wizard of Oz, es ist ja weniger technisch, glaube ich, ne? Das ist mehr sozusagen um allgemeine Sachen wie sozusagen.
Ja, es ist interdisziplinär. Im Grunde trifft da die Technik auf die Soziologen. Da, so kann man das auf den Punkt bringen.
Nur die Pädagogen dürfen nicht rein.
Die Pädagogen haben eine Eselsmütze und stehen in der Ecke. Nein, natürlich nicht. Die sind natürlich auch dabei. Ja, und dazu kommt jetzt ein 20-minütiges Interview. Und danach kommt noch mal ein kurzes, 2-minütiges Interview, wo ein Feature dort vorgestellt wird. Gut, dann legen wir mal los.
Mats ab.
Piep. Hallo, das ist Piep. Der Netzpolitik.org Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und ich habe hier Volker Grasmuck zu Gast. Volker Grasmuck ist eigentlich der Hauptorganisierer der Wizards of Oz, die übermorgen in Berlin startet. Und ja, Volker, worum geht's bei der Wizards of Oz?
Ja, hallo Markus. Bei der Wizards of Oz geht es um freie Kultur. Wir haben dieses Jahr drei Themenschwerpunkte, nämlich einmal Autorschaft, dann Ökonomie, die Millionen-Dollar-Frage, wie kann man mit freien Bits Geld verdienen, und ein drittes Thema, nämlich Regeln und Werkzeuge für freies Wissen. Da geht es vor allen Dingen natürlich um Urheberrecht und Urheberrechtslizenzen.
Klingt ja jetzt erstmal ein bisschen abstrakt alles. Kannst du mal vielleicht zu den drei einzelnen Programmpunkten konkrete Beispiele nennen, was die Zuhörer, Gäste auf der WOS erwartet?
Bei der Frage der Autorschaft haben wir heute die Situation, dass die Grenzen zwischen Profis und Amateuren sich auflösen. Also Amateure bitte nicht diffamierend zu verstehen, sondern im besten Sinne als Liebhaber einer bestimmten Tätigkeit, hier in diesem Falle also einer journalistischen Tätigkeit beispielsweise, einer Filmschaffenden, einer musizierenden Tätigkeit. Und das 20. Jahrhundert hat diese Grenze relativ rigide gesetzt. Früher war das auch nicht so. Dann hat man im Familienkreis, im Freundeskreis musiziert. Das 20. Jahrhundert hat einen Massenmedienmechanismus geschaffen, wo man einen Ausbildungsgang, diverse Filter, Zugang zu Verlagen, zu Plattenfirmen erstmal überwinden musste, bevor man sich als Profi etabliert hatte und damit auch auf der anderen Seite dann wieder das Publikum erreichen konnte. Das beginnt sich mit der digitalen Revolution zu verändern. Die Produktions- und Distributionsmittel für informationelle Produkte sind heute in der Hand von jedermann. Und wir sehen Dinge wie YouTube, wir sehen Podcasting, wir sehen Blogs, in denen die Grenze zwischen dem, was Profis machen und dem, was die Amateure machen, verschwimmen. Beispielsweise aus Krisensituationen sind Blogs häufig genug die einzige Informationsquelle. Totalitären Regimen aus dem Iran beziehen sich auch Profijournalisten häufig auf Informationen aus Blogs. Umgekehrt natürlich haben heute auch Journalisten ihre eigenen Blogs, Hochschulprofessoren haben ihre eigenen Blogs. Also freie Kultur ist eine Kultur, die von allen gemacht wird. Ein großes Versprechen des 20. Jahrhunderts. Es ist ja nicht so, dass die Idee nicht da gewesen wäre, aber was gefehlt hat, sind die Instrumente. Festgemacht hat sie sich im 20. Jahrhundert am freien Radio. Das war noch so die Möglichkeit, wo mit relativ niedriger Investitionshürde es möglich war, einen eigenen Sender zu betreiben. Problem natürlich mit der Legalität der Frequenznutzung, aber gut, andere Frage. Praktisch war es möglich. Daran haben sich beginnend in den 10er und 20er Jahren von der Amateur-Radiobewegung und von der sozialistischen Radiobewegung hier immer wieder Vorstellungen davon festgemacht, dass Kultur von allen gemacht werden kann. Heute mit der digitalen Revolution haben wir die Mittel dazu an der Hand.
Das war das erste Thema, Autorenschaft. Was erwartet uns bei dem Thema Ökonomie?
Die Frage die Ökonomie sich in Bezug auf Informationen stellt, ist, wie etwas, was ein öffentliches Gut ist, finanziert werden kann. Öffentliches Gut ist Information eigentlich schon immer gewesen. Diese Eigenschaft ist aber nicht voll zum Tragen gekommen, solange Information gekoppelt war an materielle Träger. Bücher, Schallplatten, das sind Dinge, die man kontrollieren konnte. Da konnte man sozusagen den Laden zuschließen und das nur rausgeben, wenn jemand dafür bezahlt hat. Nachdem diese materielle Trägerschaft noch nicht ganz verschwunden ist, aber zumindest immer weniger relevant wird, stellt sich heute die Frage des öffentlichen Gutes in seiner vollen Tragweite. Und die Wirtschaftswissenschaften liefern als Antwort auf die Frage in aller Regel als erstes mal eine Steuerfinanzierung. Also öffentliche Güter kommen alle zugute, also müssen alle in Umverteilung dafür auch bezahlen. Diese Modelle gelten natürlich auch für die freie Kultur. Wir haben eine öffentliche Kulturförderung, die einen großen Bereich der Kultur in diesem, aber auch in vielen anderen Ländern möglich macht. Daran knüpft sich natürlich die Frage, warum das, was bereits bezahlt ist in dem Augenblick, wo es fertiggestellt wird, und zwar bezahlt worden ist von uns allen, warum das nicht auch uns allen frei und zwar durchaus auch kostenlos, aber interessanter natürlich die Frage, auch frei in anderem Sinne zugänglich ist, also im Sinne von einer Bezugnahme darauf, ich kann das nicht nur kopieren und meinen Freunden weitergeben, sondern ich kann auch Samples daraus nehmen und die in meinem eigenen Werk verwenden. Das sind Fragen, die wir beispielsweise in Bezug auf die Archive des öffentlich-rechtlichen Rundfunks heute bereits hören, aber die natürlich stärker werden. Dann gibt es heute in dem, was an Antworten auf diese Frage, wie man mit freier Information Geld verdienen kann, bereits sichtbar wird, klassische Modelle, also eine Finanzierung über Werbung. Aber interessanter, und das wird uns natürlich auf der Konferenz hier besonders interessieren, sind innovativere Ansätze. Und wenn man überlegt, dass Informationen, die einmal veröffentlicht worden ist, nicht wieder einzufangen ist. Also nicht zu sagen ist, dass das wird unter Verschluss gehalten und nur nachdem bezahlt worden ist, lassen wir das frei. Wenn das so ist, dann liegt natürlich die Überlegung nahe, zu sagen, das muss bezahlt werden, bevor es überhaupt zum ersten Mal veröffentlicht wird. Und hier gibt es verschiedene Projekte, die auch etwas unterschiedliche Ansätze betreiben, aber auf der WSOZ 4 wird vorgestellt das Projekt CopyCan. Hier ist die Idee, dass ein Werk, das bereits geschaffen worden ist, ein Musikstück beispielsweise, einem Treuhänder übergeben wird. Ausschnitte daraus werden sichtbar gemacht und Leute können dann sagen, das finde ich interessant, davon möchte ich mehr hören und ich bin bereit dafür, 1 Euro oder 5 Euro zu bezahlen. Und der Urheber kann sagen, so viel möchte ich insgesamt an Geld dafür haben. Wenn dieses Geld zusammenkommt, dann gebe ich das Musikstück frei unter einer Creative Commons Lizenz meiner Wahl. Und CopyCan ist eine Plattform, die diesen Austauschprozess ermöglichen soll. Man kann das sehen als eine Form von Kollektivität, wo auf der einen Seite ein Kollektiv von Nutzern, hier allerdings in Form von Einzelpersonen, wo jeder Einzelne sich committet, seine 2 Euro, 5 Euro für ein Werk zu bezahlen. Und auf der anderen Seite hier in der Tat ein Individuum, aber von der Plattform aus gesehen geht es natürlich darum, nicht nur einzelnen Urhebern das zu ermöglichen, sondern auch wieder eine Kollektivität zu schaffen, das als Dienst ganz breit zu etablieren und für Kreative jeder Art nutzbar zu machen. Das geht wiederum zurück auf ältere Modelle, die wir kennen aus der Vergütung für das Recht, private Kopien anfertigen zu können, wie es im Urheberrecht in Deutschland in den Mitte der 60er Jahre eingeführt worden ist, ein sehr erfolgreiches Modell, das sich auch in anderen europäischen und anderen Ländern verbreitet hat. Also die Idee, wir erlauben es Menschen, privat zu kopieren, das, was sowieso nicht zu verhindern ist, und verbinden das mit einer Vergütung, die erhoben wird auf Kopiergeräte und auf Lehrmedien. In Analogie wird heute diskutiert, eine ähnliche pauschale Vergütung zu erheben auf Internetzugang. Also man würde zusätzlich zu seiner Gebühr für den ISP beispielsweise 5 Euro im Monat bezahlen und hätte damit den Anspruch erworben, in File-Sharing-Systemen, aber auch per E-Mail unter Freunden Werke auszutauschen. Das wäre in dem Augenblick damit legal und das mag jetzt wie eine aberwitzige, utopische Vorstellung klingen, aber das wird nicht nur unter Utopisten oder Hochschullehrern diskutiert, sondern das ist in Frankreich von einer ganz breiten Allianz, einerseits von Kreativen, andererseits von Nutzern, von Verbraucherverbänden, zu einem Modell gemacht worden, das im Gesetzgebungsprozess in der Novellierung des französischen Urheberrechts so weit vorangetrieben worden ist, dass 2 Abgeordnete das tatsächlich als Amendment, als Veränderung des Gesetzentwurfs eingebracht worden ist. Und im Dezember vergangenen Jahres ist dieses Modell tatsächlich im französischen Parlament verabschiedet worden. Das ist natürlich erstmal die erste Stufe in einem Gesetzgebungsprozess. Und tatsächlich ist das Modell dann hinterher auch wieder zurückgerollt worden. Aber man kann schon sagen, dass das Modell eine Glaubwürdigkeit erlangt hat, nicht nur durch die breite gesellschaftliche Unterstützung, die es erfahren hat, sondern auch durch eine Reihe von Studien zur juristischen Machbarkeit, zur ökonomischen Machbarkeit und zur technischen Machbarkeit einer solchen Pauschalvergütung für das Internet, hat dieses Modell eine Stärke, eine Kontur, eine Glaubwürdigkeit erlangt, die dazu führen wird, dass in dieser Debatte, also man wird immer wieder darauf kommen, dass eine kollektive Lösung die beste, die einfachste, die datenschutzrechtlich wünschenswerteste, die aus ganz pragmatischen technischen Gründen wünschenswerteste, aus ökonomischen Gründen, Stichwort Transaktionskosten, wünschenswerteste Lösung ist. Und ich bin relativ überzeugt davon, dass in absehbarer Zeit solche Modelle auch durchgesetzt werden. Und auch das wird eines der Themen sein, was wir in dem Themenbereich, wie kann man mit freien Bits Geld verdienen, diskutieren werden.
Ja, ansonsten gibt es rund um die 3 Tage Wizards of OS noch ein riesiges Rahmenprogramm. Es gibt 2 Netlabel-Partys am Freitag und Samstag in der Columbia, im Columbia Club, wo auch die WOS stattfindet. Ja, was gibt es sonst noch?
Es gibt 2 Filmprogramme hier im Tesla, wo wir gerade im Hof in der Sonne sitzen. Kuratiert von Vera Tollmann. Auch hier natürlich im Zentrum die Auseinandersetzung mit Urheberrecht. Wie gehen Künstler vor allen Dingen damit um? Die Anti-Copyright-Bewegung wird hier relativ stark gefeatured. Also Leute, die sagen, das ist alles Unsinn mit den ganzen Anstrengungen hier Lizenzen sich einfallen zu lassen, um das zu legalisieren. Wir nehmen uns einfach das Material, das ist Teil unserer Kultur, das umgibt uns tagtäglich, die Musik, da wir unsere Ohren nicht verschließen können, durchdringt uns sowieso, und wenn wir Musik schaffen, dann ist das die Hintergrundfolie und selbstverständlich benutzen wir das. Das wird in diesen Filmen Thema sein. Auch im Anschluss an diese Filmprogramme wird es ein Musikprogramm jeweils geben am Freitag und Samstag. Darüber hinaus wird es auf der Konferenz selber künstlerische Interventionen geben. Es wird technische Experimente geben. Das HiveNet, nachdem bei der vergangenen Wizards of OS ein OLSR-Netzwerk gestartet ist, das als ein zeitlich beschränktes Experiment gedacht war, aber so gut gelaufen ist, dass das Netzwerk heute immer noch steht und weiter wächst, wird dieses Netzwerk, Mesh-Netzwerk auf dem OLSR-Protokoll beruhend, auch wieder zur Verfügung stehen. Leute werden hier Unterstützung bekommen bei der Installation der entsprechenden Treiber und können daran teilnehmen. Und in der nächsten Stufe wird jetzt ein HiveNet hier vorgestellt werden. Das sind ganz aktuelle Entwicklungen, die es ermöglichen, Embedded Devices miteinander zu sprechen. Also es wird eine Künstlergruppe aktiv sein auf der WOS mit Gürteln, mit allen möglichen Inputgeräten, also Videokameras, Mikrofonen und mobilen Webservern, und dank dieses Hive-Protokolls direkt von überall mobil, drahtlos miteinander Informationen, Inhalte generieren, gestalten und an die Welt hinaus senden können. Ja, und natürlich wird auch das Beer-to-Beer-Networking nicht zu kurz kommen. Selbstverständlich werden wie bei jedem Zusammentreffen dieser Art die informellen Austausche ganz wichtig sein, möglicherweise sogar wichtiger als das, was plenar passiert. Und insofern denke ich, wird es eine Menge Spaß auch geben. Es wird viel Austausch geben, spannende neue Projekte vorgestellt werden, und es werden Projekte gelauncht, beispielsweise registeredcommons.org, ein in Österreich gestartetes Projekt, das sich erstmals auf der Wizards of OS vorstellen wird, das es ermöglicht, Dinge, die unter Creative Commons Lizenzen freigegeben werden, zu registrieren. Wenn die Urheber beispielsweise eine Non-Commercial-Version der Creative Commons Lizenzen verwenden, können Nutzer, die an einer kommerziellen Nutzung interessiert sind, in diese Registry, in diese Datenbank hineingehen und finden dann die Informationen, an wen sie sich wenden müssen, wenn sie dieses Werk für kommerzielle Nutzung lizenzieren möchten. Es wird eine ganze Reihe Neuvorstellungen geben, die ich hier noch gar nicht verraten möchte, aber es ist auf jeden Fall Grund genug, zur Wizards of OS zu kommen.
Ja, nochmal die Eckdaten: 14. bis 16. September in Berlin in der Columbia Halle und im Columbia Club. Sonntags gibt es noch in Adlershof verschiedenste Workshops. Kannst du da nochmal einen kurzen Überblick geben?
Da geht es in erster Linie um Communities, die zusammenkommen. Es hat im Vorfeld der Wizards of OS eine eine relativ breite, europaweite Anstrengung gegeben von Urheberrechtsaktivisten, um Informationen darüber zusammenzutragen, wie die EU-Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft jeweils umgesetzt worden ist, um einen beispielhaften Katalog von besonders guten, also im Sinne von freier Kultur besonders vorteilhaften Umsetzungen zu bekommen und natürlich auch eine Negativliste. Das im Hinblick auf die Beitrittsländer, also Bulgarien, Türkei, die Ukraine. Leute aus diesen Ländern werden dazukommen, zur Wozniacki natürlich, aber dann speziell auf dem Workshop am Sonntag, dann mit Urheberrechtsaktivisten aus den heutigen EU-Mitgliedsländern zusammentreffen und gemeinsam überlegen, wie die beste Lösung natürlich in den Beitrittsländern umzusetzen ist. Eine Gruppe von Forschern zum Thema Wikis und speziell Wikipedia, die also schauen, wie sich die Wissensstrukturen, die Austauschprozesse, Fragen von Qualitätssicherung, die sich an der Wikipedia und an anderen Wikisystemen stellen, in Soziologie, Psychologie, Informationswissenschaften etc. In Forschungsprojekten verhandelt werden und wie ein Netzwerk von an diesen Dingen interessierten Forschern auf die Beine zu stellen ist. Und nicht zuletzt wird es einen Workshop geben zum Thema Lobbying. Und da gebe ich das Mikrofon zurück an den Interviewer, der uns hier aus der Erfahrung mit Lobbying von politischen Entscheidungsträgern im Bereich Urheberrecht, im Bereich Softwarepatente erzählen wird. Jetzt hier in diesem Blog, aber am Sonntag auch den Teilnehmern des entsprechenden Workshops zum Thema, wie macht man eigentlich Lobbying?
Ja, dazu später in einem anderen Podcast noch mehr. Okay, Volker. Ja, vielen Dank für das Interview. Kommt alle zur WOS.
Hallo, willkommen zum Netzpolitik.org Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und ich habe hier Matthias Spielkamp. Matthias organisiert bei der Wizards of OS, die übermorgen hier in Berlin startet, die Show des freien Wissens, die am Samstag stattfindet. Und kannst du uns mal erklären, was die Show des freien Wissens ist?
Die Show des freien Wissens ist der Versuch, dieses ganze Konzept, die Idee der freien Software und eben daraus sich entwickelnden freiem Wissen, freie Musik, freie Kunst, freie Texte unterhaltsam zu erklären. Das soll eine richtige Bühnenshow werden. Es wird eine richtige Bühnenshow präsentiert von einem professionellen Moderator mit sehr vielen interessanten Gästen, mit Musikern, mit Filmemachern, die zeigen, was heutzutage alles möglich ist in dieser ganzen Szene des freien Wissens. Und wir werden das auf der Bühne präsentieren. Man kann es sich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie die Knopf-Hoff-Show des freien Wissens.
Der Eintritt ist frei, die Show ist auf Deutsch. Wann beginnt sie? Wo findet das statt?
Die Show ist am Samstag um 15 Uhr in der Columbia-Halle. Man sollte natürlich ein bisschen früher kommen, damit man schon sitzt, wenn es denn dann richtig mit Tamtam losgeht. Und ja, wie du schon gesagt hast, der Eintritt ist frei. Und es gibt sogar noch Preise zu gewinnen. Da werde ich natürlich jetzt nicht viel drüber reden hier, aber es gibt spannende Preise zu gewinnen. Und es wird eben einfach auch vom Thema her sehr unterhaltsam sein. Da bin ich mir ganz sicher.
Was erwartet die Zuschauer?
Die Zuschauer erwartet eine Kombination aus Leuten, die sich mit freier Software auskennen, die sich mit freien Filmen und freier Musik auskennen und auch mit freien Texten. Ich sag mal ein bisschen inhaltlich was dazu. Wir haben Lawrence Lessig da, das ist ja geradezu der Übervater dieser Free Culture Bewegung, der uns erklären wird, warum er die Creative Commons Lizenzen entwickelt hat und wie die in dieser diese Explosion an Kreativität überhaupt erst möglich gemacht haben. Wir werden Kurt Jansson da haben vom Wikimedia Deutschland e.V., der uns zeigen wird, warum Wikipedia so ein erfolgreiches Projekt ist, vor allen Dingen ja auch in Deutschland. Deutschland ist die zweiterfolgreichste Wikipedia-Community weltweit, mit großem Abstand vor der dritten. Wir werden zwei DJs da haben, ein Musiker, ein DJ, die uns da ordentlich beschallen werden mit wirklich guten Sachen. Der eine macht Dub Reggae, der andere remixt uns eine zwei Stücke von den Beastie Boys und von The Rapture live, die dann anschließend als freier Inhalt zur Verfügung stehen werden. Und wir werden noch ein ganzes Filmprogramm haben aus freien Filmen, bei denen man mal wirklich bewundern kann, auf welchem Niveau das inzwischen stattfindet. Das ist wirklich, das sind wirklich gute Filme. Wir zeigen die nicht deshalb, weil wir sagen, wir müssen freie Filme zeigen, sondern wir haben gesagt, wir brauchen unbedingt ein Filmprogramm, weil da so viel klasse Sachen zu sehen sind, dass wir das einfach in der Show haben wollen.
Okay, vielen Dank. Dann freue ich mich auf Samstag.
Ich mich auch. Vielen Dank dir und viel Spaß.
Ja, soweit die beiden Interviews von Markus Beckedahl mit Volker Grasmuck und mit dem Veranstalter der Show des freien Wissens. Und ja, vielen Dank für die Interviews, dass die auch unter Creative Commons Lizenz zur Verfügung gestellt werden, die uns das ermöglichen, hier abzunudeln. Vielleicht sammeln wir einfach mal für Markus Beckedahl für einen Windschutz für sein Mikro, oder? Das war leider ab und zu so ein bisschen so windig. Und das Interessanteste an diesem Interview fand ich ja das mit dem Beer-to-Beer-Protokoll. Ja. Das,
ich hätte es ja gleich dem BSD-Land zugetraut, sowas zu erfinden.
Das ist natürlich super. So, jetzt haben wir nicht mehr allzu viel Zeit. Na, deswegen noch kurz ein paar Hinweise auf die auf das Barcamp Berlin. Und zwar ist das eine Konferenz auch wieder in Berlin. Warum findet das eigentlich in letzter Zeit alles in Berlin statt und nicht mehr in Hamburg?
Ich prangere das auch an.
Barcamp ist eine sehr interessante Konferenz, die nicht so zentral veranstaltet wird, sondern das ist sozusagen eine Mitmachkonferenz, eine Unkonferenz. Und das Prinzip ist mittlerweile auf der ganzen Welt vertreten. Da gibt es über 40 verschiedene Städte, wo schon so Barcamps stattgefunden haben. Und jetzt wird Ende des Monats zum ersten Mal das in Berlin stattfinden. Mit Themenschwerpunkt Web 2.0, so ganz grob. Obwohl es da überhaupt gar keine Vorgaben für gab, was da Thema ist, hat sich das irgendwie so herauskristallisiert. Ich glaube, die Leute waren jetzt einfach geschult von den ganzen Webmontagen, die schon in Deutschland stattgefunden haben.
Wollte ich gerade sagen, hört sich wie so ein neues Release von Webmontag an.
Ja, im Grunde ist das ein deutschlandweites Webmontag oder international. Mal gucken, vielleicht sind ja auch internationale Gäste da. Und es sind wohl jetzt schon so um die 150 Teilnehmer. Es wird so sein, dass am Freitag dann erstmal großes Zusammenkommen ist. Man wird planen, wie sich das Wochenende abspielt. Es ist eine Ad-Hoc-Konferenz, das heißt, man geht da nicht als Teilnehmer hin und konsumiert, sondern man geht hin und sollte möglichst auch ein bisschen Inhalt mitbringen, worüber man selber reden möchte. Und ja, dann wird vermutlich ganz schnell irgendwie ein Ablaufplan erstellt. Und Samstag und Sonntag werden dann die vollen Konferenztage sein.
Da du ja schon weißt, wer da teilnimmt, kann man dann sagen, das ist The Who is Who auf Webmontag vertreten?
Zumindest ist der Tim Bonnemann, der sich das den deutschen Webmontag irgendwie so initiiert hat, dabei. Dann gab es da ganz viele Namen, die ich irgendwie schon gelesen habe, dessen Weblogs ich auch mal lese, aber das sind mittlerweile so viel, dass ich irgendwie mal Schwierigkeiten habe, die ganzen Namen schon zuzuordnen. Jetzt wird das natürlich dann nochmal interessant, wie das mit den Gesichtern dann noch wird. Ich habe auch schon in den letzten Tagen ein bisschen drüber nachgegrübelt, wenn ich da selber hinfahre, was ich denn selber anbiete, aber erzähle ich jetzt aber noch nichts drüber. Na, das soll noch ein bisschen Geheimnis bleiben. Ja, ich finde das von der Veranstaltungsart her interessant. Selbst wenn das über ein anderes Thema gewesen wäre, hätte ich da, glaube ich, mal Lust zu gehabt, daran teilzunehmen. Aber gerade jetzt das Thema Web 2.0, was ja irgendwie sowieso in aller Leute Munde ist, interessiert mich eh. Und da bin ich mal ganz gespannt, was da passieren wird in Berlin. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Wenn einen das interessiert, wenn man da noch dran teilnehmen will, heute wurde nochmal überlegt, ob man die Teilnehmerliste nicht noch auf vielleicht 200 Leute erweitern kann. Es findet vom 30. September bis 1. Oktober statt und die Webadresse ist barcampberlin.org zusammengeschrieben. Ja, gut, das war ja eine lauschige, plauschige Sendung heute.
Genau, wenig Content von uns. Das war sozusagen unser Nerd Alert Mashup der Radiosendung. Wir danken fürs Zuhören und sind nächsten Monat wieder da und gehen jetzt raus mit ein bisschen Musik. Ich frage nochmal ganz sicherheitsmäßig, meine Backup-Leute hier, wollt ihr noch was sagen? Okay.
Sicherheitsmäßig. Ich bin froh, dass heute die Computer nicht abgeraucht sind.
Stimmt, also es scheint alles zu laufen hier, die Sendung ist glücklich vollbracht und wir sind...
Feedback wollten wir noch
abfragen. Genau, das sagt unser Feedbackmeister. Nerd Nummer 3 bitte, der Aufruf jetzt.
Ja, in einer unserer letzten Zusammenkünfte haben wir mal darüber diskutiert, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, wer diese Sendung hört. Nichts über unsere Hörer wissen und wir möchten euch dazu aufrufen, wie auch immer ihr uns hört, ob über unseren Podcast oder jetzt live uns Feedback zu geben, entweder über die E-Mail-Adresse nsa@nerdalert.de oder sich ins Wiki einzutragen auf unserer Webseite www.nerdalert.de. Vielen Dank.
Ich sag dir, iTunes unter diesen neuen Intel-Prozessoren, das ist nicht so stabil. Nicht so stabil. Ja, doch, jetzt sehe ich so langsam kommen. Ganz so schnell ist es dann auch nicht.
Familie!
Simon le gros morpion, je suis toujours en retard. J'attends qu'on m'ouvre un slip qui pue et qui sent le poisson. Trou, le petit trou, tise, la grande tise. Je suis un petit orphelin et je cherche un maillot de bain. C'est moi Simon le gros morpion, j'ai trouvé un poil pubien. Suis content car je la sens, la douce odeur du printemps. Tise, la grande tise. Trou, le petit trou. Je suis un petit orphelin et je cherche un maillot de bain.
Eh oui, c'était Simon le Morpion de la Pierre Richards Family. Donc, nous allons tout de suite vous présenter le groupe des Pierre Richards qui se compose du batteur Alain. Basse, nous avons Axel. Bravo. Nous avons à la guitare Michel.